Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ja, liebe ZuhörerInnen, ich bin heute ein bisschen aufgeregt, weil ich gar nicht weiß, wie man so viel Content in eine halbe Stunde packen soll. Ich sitze hier mit einem Mann virtuell zusammen, der hat unglaublich spannende Stories auf Lager, aber wir werden nur einen Bruchteil dieser Dinge abrufen können heute im Podcast. Er ist Seriengründer, kann man wohl so sagen. Er hat aber auch ein Unternehmen, was er schon sehr lange begleitet und an den Start bringt, dort CEO ist, auch Co-Founder oder Founder, das wird er uns gleich nochmal Founder, ist und was ganz, ganz viel mit HR-Tech zu tun hat, ganz faszinierend. Das Unternehmen heißt Escriba und zu Gast ist Dr. Jürgen Erbeldinger. Herzlich willkommen, Jürgen, ich freue mich, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf. Hallo, Gero, grüß dich.
Erzähl doch mal, wie ist das gekommen, dass du Escriba neben, ich glaube, über 40 anderen Unternehmen im Laufe der Zeit gegründet hast?
Genau, die Escriba ist meine 13, deswegen hänge ich, glaube ich, so an ihr. Wir hießen ursprünglich E&E Information Consultants AG, das war 98 oder 97, wo wir gegründet haben. Und damals war die Idee E-Government, das wurde so wahnsinnig gehypt. Und ich hatte die Möglichkeit, mich zum Professor zu habilitieren an der FU und hatte dann gleichzeitig aber auch eine richtig große Nachfrage nach Lösungen. Nämlich in dem Fall war das E-Recruiting. Wir hatten ein System entwickelt, wo man mit Hilfe von einem biografischen Fragebogen die Entscheidung treffen konnte, ob eine Bewerberin männlich, weiblich, divers zum Unternehmen passt oder nicht. Wir haben dann die erste E-Recruiting-Seite im DAX geschrieben, interessanterweise. Und der Titel E-Recruiting gehört mir. Ich habe den bloß so blöd eingetragen, dass ich daran nicht verdiene. Aber dann kam so die Entscheidung zu sagen, Mensch, wenn wir so eine Nachfrage haben, das war insbesondere die Commerzbank, war aber auch Bertelsmann, also auch ihr wart sehr früh mit dabei, ne? Dann gehe ich aus der Uni raus, das ist der falsche Rahmen. Und dann haben wir tatsächlich die E&E Information Consultant gegründet mit dem Schwerpunkt E-Recruiting und dem erklärten Ziel, wir wollen E-Government machen. Also wir haben bis heute noch kein Projekt im E-Government-Bereich gemacht, aber das war damals der große Wunsch, darum haben wir in Berlin gegründet.
Ja, witzig. Wann war das mit dem E-Recruiting?
Das war also 96 Projektlösung und 98 dann wirklich Produktlösung von der Escriba aus. Also Ja. Das ist wirklich tatsächlich von Ewigkeiten her.
Ja, Ewigkeiten her und da wart ihr schon sehr, sehr früh am Start. Ich mache das in dem Bereich seit 99, kurz danach. Und im Laufe der Jahre hat sich natürlich eine ganze Menge entwickelt und die Escriba ist sicherlich heute was anderes als das, was sie damals zu Gründungszeiten war. Wenn man heute auf eure Webseite geht, die ich natürlich in den Shownotes verlinken werde, dann gibt es ein ganzes Arsenal von Lösungen, automatisierte Dokumentenerstellung, HR-Service-Management, die E-Akte, HR-Ticketing-System, digitale Signatur, um nur mal einige wenige zu benennen. Und das ganze Thema in Apps zu denken, spielt heutzutage auch eine ganz große Rolle. Aber es gibt ein paar Begriffe, die man, glaube ich, zum Anfang jetzt einmal erklären muss. Bei euch spielen die Themen No-Coding und Low-Coding eine ganz große Rolle. Vielleicht können wir damit einmal einsteigen und uns dann so ein bisschen thematisch heranrobben, was ihr heute so macht.
Ja, wir haben uns 2016 dafür entschieden, dass das Thema No-Coding und Low-Coding für uns das zentrale Thema im Unternehmen wird. Wir kommen traditionell aus der Dokumentenerzeugung, da sind wir sehr bekannt für auch, aber haben 2016 gesagt, wir wollen in dieses neue Segment rein. No-Coding heißt, ich kann mir tatsächlich ohne Quellcode zu schreiben eigene Anwendungen bauen, also sogenannte No-Code-Apps. Und das Thema Appisierung halte ich für etwas, was nach wie vor relevant ist, also eine Anwendung darauf zu reduzieren, dass sie ganz wenige, aber dafür extrem leistungsstarke Funktionen hat. Das ist ja die Appisierung. Früher hatten wir alles in einer dicken Maschine, heute haben wir lieber 100 Apps und dadurch kann ich die Sachen besser austauschen, kombinieren. Das zweite ist dann Low-Coding. Diese Fähigkeit, ohne Quellcode zu schreiben, Anwendungen zu erzeugen, findet irgendwo ihr Ende. Also es gibt eine bestimmte Leistungsgrenze, die du damit erreichst. Ne? Und Low-Coding ist dann genau das Gegenteil, zu sagen, mit sehr wenig Zeilen Quellcode gelingt es mir auch, extrem leistungsstarke Anwendungen zu bauen. Das hat mich als jemand, der schon seit fast 40 Jahren Technik und Software macht, total begeistert. Und das eine No-Coding richtet sich auch eher an jemand, der einen gesunden Menschenverstand und Verständnis für IT hat. Low-Coding ist was für Experten. Da sollte ich ein IT-Studium, also Informatik, Wirtschaftsinformatik, sowas gemacht haben, damit ich die Stärken von so einer Technologie wirklich perfekt ausreize. Ja, und das haben wir als Plattform gemacht. Wir haben gesagt, wir brauchen eine Technologie, wo ich No-Coding und Low-Coding auf einer Umgebung, also auf einem Betriebssystem, wenn ich so ein bisschen vereinfacher anbieten kann. Und das war 2016, haben wir angefangen zu suchen, 2018 fündig geworden und 2020 dann tatsächlich auch gekauft, um zu sagen, wir kaufen ein kleines Unternehmen, die das gemacht haben, oder das war ein Unternehmensteil von einem großen Softwarekonzern, den wir gekauft haben. Und seitdem stellen wir uns mit der Plattform am Markt auf.
Die Plattform ist in eurer Sprache eine Enterprise Compliance and Agility Plattform. Da kann man auch durchaus nochmal verweilen, Compliance and Agility. Vielleicht auch dazu nochmal 3-4 Takte.
Na, eine der großen Herausforderungen heute, wenn ich Software baue oder wenn ich betriebliche Prozesse umsetze, ist die Anforderung, wie bleibe ich compliant? Ich muss jetzt nicht DSGVO und NIS 2 und diese ganzen Sachen zitieren. Jeder, der mit B2B-Software zu tun hat, weiß, welche Herausforderung das ist, compliant zu sein. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir eine Technik bauen, dann wollen wir von vornherein sicherstellen, dass die compliant by design ist. Dass ich eben, wenn ich will, bestimmte Dinge protokollieren, rechtssicher ablegen kann, gerichtsfest nachweisen kann, dass all diese Funktionalität, die sonst immer nachher erst drangeklebt wird, by design da ist. Und das ist auch der Anspruch, den wir heute haben. Wir versuchen wirklich compliant by design zu sein. Dadurch ist der Anforderungshub in der Anwendungsentwicklung für diesen Aspekt deutlich kleiner. Ja, und Agility, ich glaube, das Wort ist leider schon ganz schön gestresst worden. Wir gehören zu denjenigen, die seit 2005 agile Methoden nutzen zur Softwareanwendung, also auch relativ früh. Und dieses Thema try it, keep it, drop it, also etwas ausprobieren und dann erst weiterentwickeln in kleinen, schnellen, ergebnisorientierten Sprints, das prägt uns mehr als jedes andere Management-Dogma. Und das haben wir in der Plattform konsequent umgesetzt. Also die einfachste App ist ein komplettes Ticket-Management-System, die kann ich mit 3 Klicks bauen. Dreimal klicken und dann habe ich ein komplettes Ticket-Management-System, das den Anforderungen Compliance genügt und dem Standard Case-Management-Modelling- und Notation-Standard. Und deswegen so diese Bezeichnung, also auf der einen Seite compliant by design und das andere wirklich mit ganz wenigen Klicks sofort lauffähige Produkte, die ich testen kann. Das gilt insbesondere natürlich für No-Coding, spiegelt sich aber im Low-Coding auch wieder.
Jetzt fehlt noch das Buzzword AI, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, weil das natürlich eine immer größere Rolle spielt. Als wir uns kennengelernt haben, da habe ich erst mal zugehört und dachte irgendwann, ja, also diese flexible Art des Angangs, den ihr da pflegt, unter Berücksichtigung allerdings, was ja für diesen hiesigen Markt insbesondere eine große Rolle spielt, Compliance, gerade wenn es um Datenschutz geht oder irgendwelche Zertifizierungen oder EU AI Act, um jetzt über AI zu sprechen, ist eine Besonderheit, aber ich kam irgendwie immer aus dieser ganzen Agentic AI-Denke. Also du kannst mit künstlicher Intelligenz schnell Apps erstellen oder vielleicht sogar einen Layer, den du über bestehende Software drüber legst und dann daraus entsprechend verschiedene Softwarekomponenten bedienen kannst. Ja. So, dann haben wir so ein bisschen rumgeredet und irgendwann sagst du, ja, das ist eigentlich auch durchaus das, was wir in unserer ECAP-Plattform machen. Vielleicht kannst du auch dazu noch mal ein bisschen was erzählen.
Na, der erste Schritt war, mal zu überlegen, wie wird das weitergehen mit den unterschiedlichen Modellen. Also ich spreche auch lieber von Foundation-Modellen als von Large-Language-Modellen. Das ist quasi die darunterliegende Klasse von neuronalen Netzen, die man verwendet, um bestimmte Funktionen durch maschinelles Lernen zu ermöglichen. Und die Kombination von mehreren Modellen führt im Regelfall zu sehr, sehr guten Ergebnissen. Es gibt beispielsweise von Meta das Llama-Modell, es gibt das Gemini-Modell, es gibt von der Uni Augsburg ein top trainiertes Modell in deutscher Sprache. Und das Interessante ist, jedes dieser Modelle hat bestimmte Dinge, die es besonders gut kann. Also war die Frage, was müssen wir denn tun, dass wir diese Modelle kombinieren können? Das war so der Ausgangspunkt. Und dann habe ich ein sehr findiges Team hier sitzen, also mein CTO, der Jens Rohnstock, der hat dann gesagt, prima, lass uns da tiefer reingehen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Oberfläche gebaut, wo ich eben eine Aufgabe in bestimmte Teilaspekte zerlege, Chain of Thoughts nennt man so etwas, oder Chain of Action, und dann pro Action ein unterschiedliches Modell dran knüpfen kann. Das heißt heute agentische KI. Ja, das ist genau die Definition von agentischer KI. Das Spannende, was wir gemacht haben, ist, dass wir die Kombination der Modelle darüber gelöst haben, dass wir eine Datenbank haben, wo alle unterschiedlichen Vektortypen drin liegen. Das heißt, ich kann gleichzeitig mit einer, ich mache mal nicht so ein starkes Modell, OpenAI arbeiten und kombiniere das dann mit einem Llama, Gemini und den Augsburgern. Und das ist das, was wir gebaut haben. Mittlerweile sind wir einen ganzen Schritt weiter. Wir haben mit einem großen Verlag zusammen eine Partnerschaft und können auf Rechtstexte zugreifen. Das heißt, jetzt kann ich auch in so Bereiche rein wie Auskunft zu einem Entgeltbeleg. Ja, AI liest einen Entgeltbeleg, das wäre die erste Funktionalität. Name and Entity Recognition gibt es wunderbar, Open Source bei GitHub. Jetzt sagt sie, aha, ich habe verstanden, was da drin ist, prüft, bei welchem Unternehmen bist du angestellt, du wärst jetzt also Embrace GmbH. Dann prüft sie, was haben wir hier für Regularien und gibt dann Feedback zu den Sachen, die sie auf dem Entgeltbeleg findet. Das ist das, was man heute bauen kann. Und ich glaube, so an der Art, wie ich erzähle, merkst du, wie sehr mich das nach wie vor fasziniert.
Ja, absolut. Aber ich muss ja erstmal ein Lob aussprechen. Du kannst es auch so erzählen, dass ein Nicht-Techie verstehen kann, um was es hier eigentlich geht. Finde ich super. Und das ist für meinen Podcast auch nicht ganz unwichtig, denn er wird ja in erster
Linie von Personal. Das sieht man natürlich im Podcast nicht, aber danke für das Kompliment.
Jetzt ist das ja so, wenn man sich das so bei euch auf der Webseite anschaut und dann so hört, was du erzählst, dann hört sich das unglaublich flexibel an. Also gibt es da aus deiner Sicht eigentlich irgendwelche Use Cases im HR-Kontext, die man damit nicht darstellen kann?
Das ist eine schwierige Frage. In der langen Frist kann man wahnsinnig viel mit dieser Technologie machen. Da würde ich wirklich sagen, die Produktivitätszuwächse und auch die Chance, viele Dinge gerade im Personalbereich, aber das gilt für das ganze Unternehmen, neu zu denken, hat fast nach oben keine Grenze. Ich hatte mit der Bettina Volkens im Dezember gesprochen und die hat eine tolle Idee zu sagen, wir machen Austrittinterviews und die Maschine fragt so geschickt nach, damit das Wissen von den abwandernden MitarbeiterInnen nicht verloren geht. Das ist nur eine von, ach, ich würde sagen, 500 Ideen, die ich in den letzten 2 Jahren gehört habe. Toll, ja. Und deswegen, ja, in der langen Frist wird das kommen. In der kurzen Frist haben wir ein großes Thema. Die Experimentierbereitschaft in deutschen Unternehmen ist traditionell schon relativ klein. Mhm. Das zweite ist, wir haben einen Weltmarktmonopolisten, Microsoft, und die vereinnahmen 92% aller weltweit getätigten Ausgaben für die Lizenzierung von AI. Von daher ist für jemand, der AI macht, der Markt unglaublich schwierig, weil die alle sagen, ja, kann ich das auch mit Copilot machen? Und die Antwort ist, nee, tut mir leid, es gibt das Zeug nicht her. Aber dadurch verkaufst du nicht. Und in diesem Dilemma stecken heute sehr viele fest. Die sagen, eigentlich könnten wir wesentlich mehr machen, aber Achtung, ich habe Angst, dass ich meine Investition nicht amortisiert bekomme, also dass sie sich nicht rentiert, weil sobald ich das mal gemacht habe, wird der Wettbewerb, in dem Fall in erster Linie Microsoft, sagen, ah, das können wir auch. Und das führt zu dem, was man, ich finde die Bezeichnung so schön, einen AI-Winter nennt oder KI-Winter nennt. Also wir merken, dass alle auf der Bremse stehen, weil nicht klar ist, wie hole ich mir denn mein Investment mit Rendite zurück?
Jetzt ist es aber ja so, dass ihr euch eigentlich, zumindest im Hörensagen, ja ganz gut entwickelt bei Escriba und euch, glaube ich, über mangelnde Nachfrage gar nicht beschweren könnt. Ne? Also, dass der Markt erstmal so aufgeteilt ist, ja. Dass Escriba trotzdem kontinuierlich wächst, ist ja auch, glaube ich, ein Teil der Wahrheit.
Wir wachsen sehr stark. Also wir merken wirklich, dass wir ja mit diesem, wir haben ein Modell, das ich eben sehr eigenständig Anwendungen bauen kann. Und der Treiber, der uns wirklich beschleunigt, ist, Achtung, wir gehen in die Cloud. Also jemand wechselt beispielsweise von SAP HCM On-Prem auf SuccessFactors und verliert jetzt ein ganzes Stück Funktionalität, weil in der Cloud eben die Sachen wesentlich normierter sind, teilweise noch nicht vorhanden sind. Das ist jetzt gar keine große Kritik an SAP, sondern das ist einfach notgedrungen so. Ja, das ist bei Workday nicht anders, bei Oracle auch nicht. Und in diese Lücke gehen die Kunden von uns rein und sagen, ach, weißt du was, das bauen wir selbst. Und das ist eben das Interessante, wenn ich eine Produktivitätssteigerung durch Low-Code habe, die liegt irgendwo zwischen 1 zu 10, 1 zu 20, 1 zu 50, dann sind Sachen, die früher 1.000 Manntage kosten, auf einmal nur noch 100, vielleicht sogar 50, vielleicht sogar nur 20 Manntage schwer. Diese Komplexität kann ich managen. Dadurch ist so ein das neue Dogma ganz oft Continuous Modernization. Lass uns Teile aus unserem Portfolio rausschneiden und durch Software, die NLC AI-based ist, ersetzen. Und das treibt unsere Nachfrage. Und da ist AI gar nicht der notwendige Treiber. Ganz oft sind es wirklich, bau uns mal die und die Legacy-Anwendung nach. Wir haben eine komplette BAV-Suite geschrieben für alles, was versicherungsförmige, non-versicherungsförmige Zusagen an MitarbeiterInnen sind. Das ist kein AI-Thema. Da legen wir zwar eine AI drüber, aber das war ein ganz klassisches Thema, bau uns das bitte nach, weil die SAP noch keine Aussage gemacht hat, ob das kommt und wann das kommt.
Ja, interessant. Die sogenannte Cloud-Lücke an der Stelle, ne, die ihr überbrückt durch entsprechende Apps und Anwendungen. Ich habe mir das so vorgestellt, du hast ja irgendwann mal eine vermeintliche Standardsoftware gekauft, hast dann immer weiter dran gebaut. Jetzt wird das Ganze in die Cloud gehoben, aber eben nicht mit deinen ganzen Individualentwicklungen, die du im Laufe der Zeit dran geflanscht hast. Und die Frage ist jetzt, wie überbrückst du das? Und da seid ihr mit eurer Anwendung eben ein Player, der das sehr schnell und auch sehr kostengünstig tun kann.
Genau, da sind wir ganz oft das Mittel der Wahl, weil wir uns gerade in die bestehenden Landschaften, also SAP, HCM, SuccessFactors, Workday, wirklich perfekt integrieren. Wir sind überall Integrationspartner, im Regelfall auch mit Standards ausgestattet. Und was wir wirklich lernen, und das finde ich eine super spannende Diskussion, ist, dieses Märchen vom Standard funktioniert nicht mehr. Ich brauche dann einen eigenen Prozess, wenn der mir hilft, zu diversifizieren. Und das ist ganz oft wirklich Wettbewerb, wo ich sage, ich möchte den selbst einen Onboarding-Prozess oder einen Recruiting-Prozess oder sogar eine Entgeltabrechnung kann begründetermaßen vom Standard abweichen, wenn sie mir Vorteile verschafft, wenn sie ein Wettbewerbsvorteil ist. Man sagt oft vereinfacht, differentiate or die. Und das ist das, was die Plattform hier gibt, zu sagen, du, wenn es eine betriebliche Notwendigkeit gibt, den Prozess so rumzufahren, ja, dann fahren wir den. Wir können Komplexität managen und das finde ich super. Also das ist auch so, da bin ich dann auch überzeugter Technologe. Ich möchte nicht alles über einen Kamm scheren, one fits all, da glaube ich nicht dran. Aber ich muss Komplexität managen können und das ist der Anspruch an unsere Software.
Na, das kann ich gut nachvollziehen. Lass uns trotzdem einmal kurz noch mal ein bisschen nach vorne schauen zeitlich. Also und auch diesen ganzen AI-Hype einmal mit berücksichtigen. Es wird ja so sein, man muss mal abwarten, wie die geopolitische Lage sich entwickelt. Im Moment die Aussichten, ich sag mal, eher trübe mit dem, was da gerade so stattfindet rund um die ganzen Zölle. Aber dennoch werden Unternehmen ja weiterhin gezwungen sein, die Produktivität deutlich zu verbessern. Und durch AI sind wir natürlich in der Lage, auch durch Agentic AI viele Prozesse maschinell abzubilden, wo vorher Menschen bürokratische, administrative Tätigkeiten machen mussten. Was das dann hinterher gibt, ob sozusagen die eingesparte Zeit verwandt wird, bei der gleichen Mitarbeiteranzahl qualitativ bessere Arbeit zu erledigen oder aber zu sagen, naja, sind wir halt produktiver, auch nicht schlecht für die Marge. Das lassen wir jetzt mal völlig offen. Aber was glaubst du, was technologisch da passiert in den nächsten Jahren, gerade im HR-Bereich?
Now the sky is the limit. Also ich glaube wirklich, dass wir gerade als Wissensarbeiter, HR-Arbeit ist ganz oft Wissensarbeit und ist ganz oft eben wirklich intensiver Umgang mit Menschen, also Empathie. Das sind zwei Dinge, die die Maschine extrem gut kann. Und deswegen stehen wir, glaube ich, am Anfang von einer komplett veränderten Personalarbeit. Natürlich könnte ich eine Maschine trainieren, dass sie mein personeller Business Coach ist, der die ganze Zeit an meiner Seite ist und mir Hinweise gibt. Aber ich muss auch damit rechnen, dass unter Umständen die Maschine mich führt. Ich nehme immer das Beispiel zu sagen, wer von euch ist heute mit dem Navigationssystem da? Und dann ist die Frage, wer führt wen, geklärt. Und genauso werden wir auch erleben, dass die Maschine sehr starke Impulse gibt, was muss ich tun, um bestimmte Dinge abzuarbeiten. Und letztlich ist Führung ja nichts anderes als Wirkung entfalten. Wir werden erleben, dass die Maschine uns hilft, Wirkung zu entfalten, anders formuliert uns führt. Die positive Seite, die ich sehe, die Produktivität, wenn wir es richtig machen, ist so groß, dass da eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich ohne Probleme drin ist. Vielleicht sogar eine 3-Tage-Woche. Das hängt natürlich von der Qualität der eingesetzten Modelle ab, selbstverständlich. Aber die Chance, nochmal zu sagen, wir sind an dem nächsten Produktivitätsschub und können vielleicht das ganze Thema Arbeit, Familie, Freizeit neu denken, da bin ich absoluter Optimist, dass das positiv sich entwickelt. Und da empfinde ich auch den Druck von außen, weil du sagtest, die EU versus, also hegemonial macht's beschrieben. Ich glaube, es ist gut, wenn die EU erkennt, wer sie ist. Es gab so Massala, ist ein Militärtheoretiker, der hat es sehr schön formuliert. Der sagte, 450 Millionen Europäer bitten 330 Millionen US-Amerikaner, dass es sie vor 130 Millionen Russen schützt. Da ist die Absurdität der EU in einem Satz zusammengefasst. Wir sind eine tolle, plurale Gesellschaft und das zu stärken und dann auch in unserer Gesellschaft AI anders zu nutzen, als das die US-amerikanischen Tech-Giganten machen werden, da freue ich mich drauf, da ein Teil von zu sein.
Und wie schaust du auf die rechtlichen Rahmenbedingungen? Viele bemängeln ja, Stichwort EU-AI-Act, dass wir uns durch die starke Reglementierung zu starke Grenzen auferlegen im Wettbewerb. Also meine Haltung dazu ist, es ist gut, Regeln zu haben. Die Frage ist halt, wie eng diese Regeln gefasst sind. Wie schaust du da drauf?
Ach, da bin ich einfach absoluter Europäer. Also die individuelle Freiheit findet immer da ihre Grenze, wo ich die individuelle Freiheit von einem anderen Individuum einschränke. Und dass wir das brauchen, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie Intelligenz, also maschinelle Intelligenz eingesetzt wird, das darf gar keine Frage sein. Das ist an vielen Stellen gut gemeint, aber nicht gut gemacht, das Gesetz. Aber es ist ja nicht schlimm, das kann man ja reformieren. Aber erstmal zu sagen, wir wollen da vernünftig regulatorisch mit umgehen, finde ich absolut richtig. Und im Regelfall gibt ein rechtlicher Rahmen auch eine optimale Leitplanke, um Geschwindigkeit aufzunehmen. Das ist nicht verhindern, sondern das kann wirklich positiv sein. Und ich bleibe nochmal bei diesem furchtbaren Thema, das immer mit Bürokratie kommt. Bürokratie war tatsächlich mal ein deutscher Exportschlager. Das können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Der sogenannte Behördenweg, den wir heute als Prozess bezeichnen würden, war nichts anderes als eine regelbasierte Entscheidungsfindung innerhalb von Institutionen und Unternehmen. Das war top, die Idee ist richtig und die ist nach wie vor richtig. Ich brauche eine hohe Regulationsdichte, wenn ich fair und angemessen mit allen Interessensgruppen umgehen will. Da brauchen wir künstliche Intelligenz. Das ist ja das Problem, dass Bürokratie ganz oft falsch gelebt wird. Die wird verhindernd gelebt, anstatt den positiven Aspekt zu sehen und zu sagen, wir haben eine KI, die uns hilft, bei einer hohen Regulationsdichte schnell faire Entscheidungen zu treffen. Das ist Europa pur und da ist ein Wettbewerbsvorteil drin. Deswegen, ich gucke da relativ entspannt drauf. Also ja, das ist nicht alles richtig, was im AI-Act steht, aber wir haben wenigstens mal angefangen, eine Gesetzgebung dafür zu entwickeln.
Ich würde ja vielleicht sogar gedanklich jetzt noch ein Schrittchen weitergehen und sagen, da liegt ja auch eine riesengroße Chance drin. Also eigentlich zum Kerngedanken für eine Bürokratie zurückzufinden, weil was viele ja stört, ist, dass es alles viel zu lange dauert. Und wenn du KI-basiert Entscheidungen möglicherweise in wenigen Jahren in sehr naher Zukunft deutlich schneller treffen kannst, dann geht ja vielleicht dieser Verlangsamungseffekt aus dem System raus.
Ja, noch wirklich zu sagen, eine AI prüft halt einen Antrag. Ich finde das immer so lustig, man hört Leute, oh, die schlimme Bürokratie und alles ist überbürokratisiert, so lange, bis sie feststellen, der Nachbar hat einen Baum gepflanzt, wo die Äste auf mein Grundstück ragen. Dann fällt ihnen auf einmal ein, dass der Bebauungsplan und auch die niedere Flurschutzbehörde durchaus sinnvoll sind. Und genau das würde ich gerne mal auch in der Öffentlichkeit auflösen, zu sagen, lasst uns doch einfach mal vernünftig drauf gucken. Regeln entstehen dadurch, dass man versucht, Fairness und Gleichberechtigung für notfalls auch kleine Gruppen zu garantieren. Und das ist europäisches Gedankengut per se. Das ist genau das Gegenteil zu der Cancel Culture, die Trump und Co. jetzt vorleben. Und dass uns da eine KI hilft, die Regulationsdichte schnell und sauber zu machen, das ist etwas, wo ich sage, da habe ich totalen Bock drauf. Und auch zu zeigen, dass es geht. Ja, also gibt so ein schönes Buch, Die Wette gegen die Schwerkraft, wirklich ein großartiges Buch, so eine Kurzgeschichtensammlung. Und diese Wette gegen die Schwerkraft, die finde ich unglaublich reizvoll.
Na gut, das führt uns so ein bisschen zu Escriba zurück. Wir haben jetzt so einen kleinen Schlenker gemacht in die große, weite Welt. Und das ist ja im Prinzip auch das, was ihr da selber eigentlich vorlebt und macht für eure Kunden. Ne? Also die Dinge zu verschnellern, wo es eben geht, innerhalb eines Regelwerks, den in dem Fall ein Unternehmen und natürlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen vorgeben.
Genau. Und immer der Anspruch halt dieses Agile, schnell, direkt und einfach. Try it, also probier es aus. Wenn es gut ist, behalt es, keep it. Und wenn es schlecht ist, schalt es wieder ab. Ich glaube, das Wichtigste, was man lernen muss, ist Software abschalten. Das fällt total schwer, insbesondere dann, wenn du sie entwickelt hast. Aber dieses Thema, dann schalten wir es ab, dann brauchen wir es nicht mehr. Hat sich erledigt, war nicht gut. Das ist das, was ich bei den agilen Methoden und insbesondere bei so einer NLC-Plattform, wie wir sie haben, total geil finde. Dann machen wir es halt wieder zu. Hat nicht funktioniert, war doof, machen wir was anderes. Ich glaube, das ist auch der Gründer in mir, weil ich denke, da machen wir halt was anderes. Das ist die Standardantwort von jemandem, der gerne gründet.
Kannst du noch was zu typischen Kunden von euch sagen? Weil ich stelle mir das so vor, wenn ich von außen so drauf schaue, das muss ja eine unglaubliche Bandbreite sein bei euch. Also von klein bis groß. Also ich frage normalerweise immer nach dem typischen ICP. Ich traue mich kaum, die Frage zu stellen. Gibt es das bei euch?
Ja, also wir kommen traditionell aus dem Großkundengeschäft. Ne? Wir machen im DAX 40, würde ich sagen, ungefähr 2/3, im DAX 100, 80%. Die Cloud-Technologie, ne, wir hosten in Deutschland, hat dazu geführt, dass wir aber auch bis runter auf Kleinstunternehmen gehen. Wir haben einen Rechtsanwalt mit 3 Berufsträgern, das ist unser kleinster Kunde. Und er hat eine Staatsrechtsklage gegen einen Staat bei uns laufen lassen. War ein tolles Projekt. Also auch da wieder diese Wette gegen die Schwerkraft, sowas begeistert mich. Von daher haben wir nicht den typischen Kunden, aber wir haben das typische Projekt. Eigentlich immer dann, wenn du den Mut hast, eigene Anwendungen in dein Portfolio aufzunehmen und da auch sagst, komm, wir probieren das mal aus. Eigentlich das, was ich genau beschrieben habe. Das ist der typische Kunde. Der sagt, naja, es hilft mir nichts, wenn ich jetzt ein großes System in die Cloud bringe. Ich habe bestimmte Dinge, die muss ich gut abbilden, bitte baut mir das. Das sind eigentlich immer diejenigen, wo wir oft mal mit kleinen Projekten anfangen, 20-Mann-Tage, die dann aber in der Zeit zu unseren ganz großen Kunden werden. Wir diskutieren gerade mit einem großen Anwalt über das Bauen einer bestimmten Plattform, um Rechtsgutachten zu erzeugen. Das hat angefangen mit einem 5-Tage-Projekt. Und dieser Mut, ich glaube, das ist es, was unsere Kunden verbindet.
Ja, super. Spannend. Ich könnte jetzt ewig mit dir weiterreden. Ist mega spannend, was du zu erzählen hast. Allein die Zeit neigt sich dem Ende zu. Was auch bedeutet, dass ich schon die letzte Frage stelle für heute. Und zwar hat Saatkorn ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Und vielleicht gibt's ja irgendwas, was dich in letzter Zeit selbst inspiriert hat, was du Lust hast, hier zu teilen. Muss nicht zwangsweise mit der Arbeitswelt zu tun haben.
Was hat mich in letzter Zeit wirklich inspiriert? Na, meine Familie kommt aus dem Weinbau und ich habe vor 14 Tagen den Ralf Erbelinger besucht. Wir sind verwandt, wir wissen nicht genau wie. Ja? Also ich glaube, das ist mein Urgroß-Großcousin. Aber bei uns in Rheinland-Pfalz sagte man, wenn jemand seine Cousine heiratet, Gott sei Dank nicht die Schwester. Also von daher ist das eben durchaus nah dran. Ja? Und wir haben zusammen Wein gelesen mit Kunden von der Escriba und machen daraus ein Champagner, eine Methode Champenoise. Und jetzt habe ich ihn besucht, um diesen Grundwein zu testen. Und das Zeug hat so fad geschmeckt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das war furchtbar. Ich dachte, um Gottes Willen, was haben wir denn da gemacht? Ja. Und dann hat er mir aber gezeigt, indem er eine Flasche vorab hochgegoren hat, quasi, wie das nachher mal schmecken wird. Und das war so ein Geschmackserlebnis, wo ich dachte, boah, so ein Handwerk wie Weinbau, das ist schon beneidenswert, wenn man mit solchen Dingen arbeiten kann. Und das würde ich gerne in der Software auch machen, zu sagen, du hast natürlich eine Phase, wo du denkst, boah, das ist alles total fad, das ist schwierig, das ist zäh, du hast Mitbestimmung, frag mich mal. Aber dann mal zu zeigen, guck mal, wenn's fertig ist, dann hast du eben diesen funkelnden Champagner im Glas, den ich getrunken habe. Das hat mich wahnsinnig gekickt. Also das hat wirklich Spaß gemacht.
Das ist eine schöne Metapher eigentlich zu dem, was ihr bei Escriba tagtäglich so macht. Ja, du, danke, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich freue mich, ihr seid beim Embrace Festival auch mit am Start am 25. Cool. 26. Juni. Ich freue mich da sehr drüber und bin ganz gespannt. Du wirst da was erzählen, du wirst auf dem Panel dabei sein. Ich freue mich da sehr drüber und sage jetzt erstmal danke und bis bald.
Toll, dass ich hier sein durfte und spätestens beim Embrace sehen wir uns wieder. Hau rein.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.